Ja, ich freue mich. Wir dürfen heute weitermachen in der Markus-Reihe und wir haben ja letztes Mal eine interessante Predigt oder eine interessante Begebenheit gehabt. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert oder wer dann da war, ist auch nicht so dramatisch. Das Thema für mich war, Jesus ringt um dein Herz. Und es ging da um die Begegnung von Jesus mit der religiösen Führungsgruppe, von der innenpolitischen verantwortlichen Führungsgruppe, ich muss es kurz hier nach vorne ziehen, sonst brummt es nämlich, von Israel damals. Israel war damals ja ein komisches Gebilde, werden wir vielleicht gleich noch genauer anschauen, aber der sogenannte Hohe Rat, der bestand aus Priestern, Schriftgelehrten und Ältesten. Hohe Priester, Priester, Schriftgelehrte, Älteste. Und diese Dreiergruppe hat Jesus konfrontiert, wollte von ihm wissen, mit welcher Autorität er handelt. Er hat ihnen die Frage nicht beantwortet und hat sie dann auch noch herausgefordert mit einem Gleichnis, wo er sagt, eigentlich möchte ich gern, dass ihr mich anerkennt. Und wir haben gemerkt, es geht auch bei uns darum, dass Jesus uns, dass wir Jesus unser Herz geben und ihm unser Herz öffnen. Jetzt müssen wir irgendeine Lösung finden, weil irgendwie werde ich heute schon noch was malen können. Seht ihr das da drüben? Gut. Also dann bewege ich mich halt hier ein bisschen. Jesus ringt um dein Herz. Und das ist tatsächlich so. Auch in der damaligen Zeit, auch in Jerusalem, auch wo es aufs Kreuz zugeht. Es ging ihm nicht einfach nur darum, was aufzuzeigen, sondern ging ihm was nicht stimmt oder Kritik zu üben, sondern es ging darum, einzuladen zum Glauben an den Vater und zum Vertrauen auf ihn. Und wir werden heute einen zweiten Teil haben und ich habe letzten Sonntag diesen Vers aus Sprüche 4, Vers 23 dazugenommen und auch den heute wieder am Anfang, weil das uns zeigt, unser Herz ist ja so wichtig. Salomo schreibt in Sprüchen, mehr als alles hüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Und wir merken, wenn wir in unserem Herzen am Zweifeln sind, am Ringen sind, kaputt sind, ja, dann wirkt sich das auf unser Leben aus. Und da geht's nicht nur um unsere Emotionen, da geht's auch um unser Denken, da geht's um unsere ganze Persönlichkeit. Du musst auf dich selbst achten, auf dein ganzes Leben, sagt schon Salomo. Und Jesus ringt um das Herz der Menschen. Und wir haben vorhin gesungen, dass wir nah bei Jesu Herz sein dürfen. Aber manchmal ist ja auch die Frage, wie nah darf Jesus meinem Herz kommen? Und wir merken, das war nicht einfach damals. Die jüdischen Führer waren nicht so einfach bereit, die Schätze ihres Herzens aufzugeben. Und bei uns sind es vielleicht andere Schätze, andere Fragen als damals. Aber es geht immer um die Frage, wer ist Jesus für dich? Und deswegen heute wieder die Frage, Jesus ringt um dein Herz. Und ihr werdet merken, es ist eine ganz spannende Frage. Es spielt so ein bisschen auch ins Politische rein. Und wir werden uns das miteinander anschauen, aber wir lesen erstmal den ersten Teil von unserem Text. Es sind diesmal nur einige wenige Verse. Markus 12, Vers 13 bis 17. Der Ausgangspunkt ist wieder dieses Gremium, die religiöse Führungsinstitution der damaligen Zeit. Ich werde es gleich noch ein bisschen genauer erklären. Und die hoffen nun, Jesus zu einer Äußerung verleiten zu können, die sie gegen ihn verwenden können, die sich gegen ihn verwenden ließe. Und schickten deshalb einige Pharisäer und einige Anhänger des Herodes zu ihm, die ihm folgende Frage vorlegten. Meister, wir wissen, dass es dir nur um die Wahrheit geht und dass du nicht nach der Meinung der Leute fragst, denn du lässt dich von keinem Menschen beeinflussen, wie angesehen er auch sein mag. Wenn du lehrst, wie man nach Gottes Willen leben soll, lässt du dich allein von der Wahrheit leiten. Wow, was für eine Begrüßung, was für eine Eröffnung, oder? So, das scheint so, als würde jemand wirklich sein ganzes Herz ausschütten. Wir wissen schon, dahinter steckt eigentlich keine gute Absicht. Der Schein ist wieder ein bisschen anders als das, was eigentlich wirklich bezweckt werden will. Nun kommen sie mit einer Frage und die Frage lautet, ist es nun richtig, dem Kaiser Steuer zu zahlen oder nicht? Sollen wir sie ihm geben oder nicht? Zweimal die gleiche Frage. Also ist es nun richtig, dem Kaiser Steuern zu zahlen oder nicht? Sollen wir sie ihm geben oder nicht? Und was macht Jesus? Jesus war klar, heißt es dort, dass alles nur Heuchelei war. Und er sagte zu ihnen, warum stellt ihr mir eine Falle? Also er deckt es sofort auf. Warum stellt ihr mir eine Falle? Reicht mir eine Silbermünze? Ich will sie mir ansehen. Sie gaben ihm eine. Wessen Bild und Name ist darauf? Fragte er. Das ist diese Silbermünze. Mit Vorder- und Rückseite. Eher ungewöhnlich, dass es die in Israel gab, denn Israel hatte das Recht, selber Münzen zu prägen, wegen dem Bilderverbot. Aber es gab natürlich Münzen, die von außerhalb dann doch aufs Territorium geschafft haben. Aber das war die kaiserliche Münze, das war die Kaisersteuer, die man bezahlen musste, ein Denar. Und das ist das Bild von Kaiser Tiberius, dem Nachfolger von Augustus. Das ist irgendeine Göttin, kann ich nicht gerade erklären. Die Inschrift darauf lautet Cäsar Augustus Tiberius, Sohn des göttlichen Augustus. Und auf der Rückseite hier kann man das vielleicht noch lesen, Pontifex Maximus, das heißt höchster Priester. Tja, also, Jesus stellt die Frage, wessen Bild und Name ist darauf? Sie antworten, das Bild und der Name des Kaisers. Da sagte Jesus zu ihnen, dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und gebt Gott, was Gott gehört. Über diese Antwort waren sie sehr erstaunt. Wir merken, es ist nichts wie der Falle geworden, aber um diesen Text zu verstehen und auch wieder zu verstehen, warum ich glaube, Jesus ringt um dein Herz, müssen wir ein bisschen tiefer einsteigen in die Situation damals und auch in die Geschichte damals. Denn vieles, was da anklingt, versteht man nicht einfach so von sich aus. Meine ich zumindest. Oder es ist zumindest hilfreich, ein bisschen Zeitgeschichte zu wissen. Denn, also wir haben ja vom Hohen Rat gehört. 71 Mitglieder, religiöses Leitungsgremium bestand aus Priestern, Schriftgelehrten und Ältesten. Die Schriftgelehrten waren meist Sadduzäer, denn eigentlich bestand der Hohe Rat aus der Führungsschicht, aus der aristokratischen Führungsschicht. Die meisten Pharisäer waren aus der Landbevölkerung. Aber viele Sadduzäer waren eigentlich Aristokraten. Und man muss wissen, dass Israel ja unter römischer Besatzung war. Und das hat sich ein bisschen kompliziert entwickelt. Vielleicht fällt euch das ab und zu auf und ich glaube, es ist auch, wenn man die Bibel selber lesen will, wichtig, dass man die Zusammenhänge mal sieht. Der große Kaiser Augustus hat bis 14 nach Christus regiert und unter seiner bis 4 vor Christus, also unter Augustus, hat Herodes der Erste regiert. König Herodes, kennen wir aus der Weihnachtsgeschichte. Dieser Herodes ist 4 vor Christus gestorben. Das zeigt ein bisschen, dass es mit den Datierungen nicht so ganz geklappt hat, weil eigentlich war er zur Geburt Jesu noch am Leben. Deswegen muss man immer sehen, dass der Mönch, der im 6. Jahrhundert das ausgerechnet hat, der hat ein paar Rechenfehler gemacht. Aber es ändert nichts daran, dass Herodes der Erste 4 vor Christus gestorben ist. Und danach, der Herodes war ein sehr guter Politiker. Der hat nämlich einiges Tohuwabohu überstanden und war von Rom schließlich legitimiert, in der ganzen Region zu regieren. Ich habe gelesen, er hatte 10 Söhne, 7 davon hat er dann beseitigt, 3 waren am Ende übrig und unter denen wurde sein Land aufgeteilt. Das hat dann Augustus gemacht, er nicht mehr Herodes selber. Und zwar wurde das in 3 Teile aufgeteilt und das muss ich immer wieder bewusst machen, nämlich Judäa und Samaria, das hat der Archelaus bekommen. Taucht auch ab und zu auf in der Bibel, der Name. Galiläa und noch ein anderes Teil, Perea, glaube ich, hat Herodes Antipas bekommen. Das ist ein anderer Herodes, der taucht auch im Evangelium auf. Und das restliche Gebiet, das hat der Philippus bekommen. Caesarea Philippi, auch schon im Markus-Evangelium vorgekommen, die Stadt, die er gebaut hat. Herodes Antipas hat Tiberias gebaut am See Genezareth. Aber muss ich einfach bewusst machen, oder? Es gab nach Herodes dem Ersten, gab es eine Spaltung, Judäa und Samaria, Galiläa und Perea und der Rest. Und das war Herodes Antipas, das war Philippus und das war der, fällt mir gleich wieder ein, Archelaus, genau. Genau, der Archelaus, das war aber ein schwacher Herrscher. Und der Hohe Rat, der hatte kein Interesse daran, von dem Archelaus regiert zu werden. Also hat der Hohe Rat beim römischen Kaiser interveniert. Und 6 nach Christus war das Vergnügen für den Archelaus schon vorbei. Der wurde dann in Verbannung geschickt von Augustus. Und Judäa und Samaria wurden unter die Verwaltung von Syrien gestellt. Oder? Deswegen Weihnachtsgeschichte. Als Quirinius Statthalter in Syrien war, gab es die Volkszählung. Genau. Ganz sicher wissen wir, dass dieser Quirinius 6 nach Christus Statthalter in Syrien war. Und dass es 6 nach Christus auch eine Volkszählung gegeben hat. Denn dann wurde nämlich ein Verwalter, ein sogenannter Prokurator eingesetzt in Judäa. Der hat da gewohnt und gelebt und war dann für die Finanzen zuständig. Der hat nämlich das Geld für den Kaiser eingesammelt. Das war 6 nach Christus. 6 nach Christus war also der Archelaus weg vom Fenster. Der römische Kaiser selber hat die Hoheit übernommen über Judäa und Samaria und der Prokurator, unterstützt von dem syrischen Statthalter, ab und zu mal mit Soldaten unterstützt, der hat sich um das Geld gekümmert. Und da wurde die Kaisersteuer eingesammelt. Jetzt kommen wir langsam zu dem Punkt, warum ich euch das alles erzähle. Denn wir müssen verstehen, dass das für das jüdische Volk eine absolute Provokation war. Deswegen ist es überhaupt eine Falle, in die Jesus da tappen kann. Es geht nicht nur darum, ja, Kaiser, ja, nein, sondern das hat eine Vorgeschichte. Und Jesus, die Ereignisse haben sich ja ungefähr 25 Jahre später, also in den 30er Jahren des ersten Jahrhunderts, ereignet, nach unserer Zeitrechnung. Das war den Leuten ja auch noch bewusst. 6 nach Christus ist nämlich ein Judas aus Galiläa. Galiläa, da kommt ja auch Jesus her. Geboren ist er zwar in Bethlehem, aber aufgewachsen in Nazareth. Und die meiste Zeit seines Dienstes im Markus-Evangelium verbringt er ja in Galiläa, im Norden Israels. Und reist dann erst zum Ende hin nach Judäa. So verstehen, oder? Dass er da ja eigentlich auch politische Grenzen überschreitet. Das ist zum Beispiel der Grund, warum der Herodes Jesus nicht verurteilt, weil er sagt, ich bin dafür ja nicht zuständig in Jerusalem. Und schickt ihn wieder zurück zu Pontius Pilatus. Also nur, um die Strenge mal zu entwirren. Ich finde das spannend, wenn man die Bibel selber liest, dass man das dann vielleicht auch mal versteht. Also 6 nach Christus hat ein Judas in Galiläa ein Aufruhr verursacht. Und wahrscheinlich war das eher ein Pharisäer. Die Pharisäer, denen war daran gelegen, nicht unbedingt zu den Waffen zu greifen, aber er hat für Aufruhr gesorgt. In Jerusalem selber hat es der Quirinius und der Prokurator, die haben das dann recht schnell wieder unterdrückt. Aber dieser Judas aus Galiläa, der hatte damals gesagt, ihr dürft doch diesem Kaiser kein Geld geben. Ihr dürft doch keine Steuer bezahlen. Das war übrigens nicht viel, dieser Denar. Das war ungefähr ein Tageslohn, den man da pro Jahr, also so eine Kopfsteuer, berappen musste. Das war gar nicht viel Geld. Aber es ging um die Abhängigkeit von Rom und die Pharisäer, die wollten nicht von Rom abhängig sein. Die wollten, dass Gott herrscht. Die wollten auch keinen Herodes haben. Die waren eigentlich auch keine guten Freunde mit Herodes. Trotzdem ist es so, dass hier Pharisäer und Anhänger des Herodes sich zusammentun und gemeinsam vor Jesus treten und sagen, wir haben da mal eine Frage, kluger Lehrer. Und jetzt, glaube ich, können wir die Falle verstehen. Das sind auf der einen Seite die Pharisäer. Die Pharisäer, die eigentlich nicht die besten Freunde von Herodes waren und die eigentlich der Meinung waren, ja, dieser Kaiser, den wollen wir doch eigentlich loswerden. Wir warten auf einen Messias. Dieser Judas, der war als Messias gehandelt worden. Der war als einer gehandelt worden, der auch zu den Waffen gegriffen hätte. Der hat auch gesagt, ihr dürft diesen nicht zahlen. Ich habe auch gelesen, dass dieser Judas mal im Tempel versucht hat, für Ordnung zu sorgen. Da merkt man, es gibt Parallelen mit Jesus, oder? Tempel, Reinigung, Galiläa, Hintergrund, Frömmigkeit. Jesus war auch in vielen Punkten war er, man merkt es gar nicht so sehr, wenn man das Neue Testament liest, denkt man immer, Jesus und die Pharisäer, die haben sich überhaupt nicht schmecken können. Ja, so, wenn man mehr über die Pharisäer liest, dann merkt man, dass Jesus und die Pharisäer eigentlich zum Teil ähnliche Ansichten hatten. Aber vielleicht haben sie sich gerade deswegen besonders gefetzt. Und was Jesus ja besonders gestört hat, war die Oberflächlichkeit, die Heuchelei. Und das kommt immer wieder raus. Aber hier treffen die Pharisäer, also diejenigen, die eigentlich eher einen jüdischen Nationalismus wollten, auf die Herodes-Anhänger. Die waren romfreundlich. Ja? Man musste ja immer schauen, dass man eine gute Verbindung zu Rom hatte. Deswegen hat man natürlich auch gebaut. Dem Kaiser Tiberius hat der Herodes Antipas eine Stadt gebaut, oder mit seinem Namen. Das zeigt ja auch, dass man da versucht hat, die Beziehung aufrechtzuerhalten. Herodes Antipas ist es auch am besten gelungen. Genau, dieser Archelaus war weg. 6 nach Christus gab es diesen Aufstand, der eben eine gewisse Parallele hat. Jetzt kommt dieser Jesus nach Jerusalem, wird als Messias gefeiert und sie stellen ihm eine Falle. Was ist denn die Falle? Ja, die Falle ist klar. Wenn Jesus sagt, ja, auf gar keinen Fall dürft ihr dem Kaiser Steuer zahlen, dann gehört er in die Kategorie des Aufrührers. Dann ist er der Revoluzer. Dann ist er derjenige, der vom Prokurator mit Recht verhaftet und beseitigt wird. Denn das hatten sie ja schon mal. Und was der Kaiser in Rom gar nicht gerne hatte, war, dass es irgendwo nicht funktioniert hat und rumort hat. Und wenn Jesus sagt, ja, auf jeden Fall müsst ihr dem Kaiser die Steuer bezahlen, wer hat dann ein Problem? Ja, die Pharisäer. Dann hetzte er die Pharisäer gegen sich auf, denn die dachten ja, dass sie den Kaiser loswerden müssen. Dass das Gottes Wille ist und Gottes Weg. Und das ist die Falle, die man Jesus stellt. Und jetzt macht Jesus kein Ja oder Nein, sondern, will ich sagen, Ja, aber. Oder? Und deswegen sind sie so erstaunt. Deswegen, er lässt sich nicht da auf diese politische Ebene ein. Jesus war äußerst unpolitisch in gewisser Weise. Also, wir wissen von Johannes dem Täufer, dass er sich mit Herodes angelegt hat und gesagt hat, das ist nicht gut, dass du die Frau deines Bruders heiratest. Hat Johannes der Täufer gemacht. Was ist mit dem passiert? Ja, der ging ins Gefängnis und bei einer guten Gelegenheit wurde dafür gesorgt, dass der Johannes der Täufer für immer verstummt. Jesus hat es nicht gemacht. In gewisser Weise war Jesus relativ unpolitisch, oder? Er hat weder zu den Waffen gerufen, noch zum Aufstand gegen die Römer. Aber in gewisser Weise war er auch nicht unpolitisch, das werden wir gleich noch sehen. Aber Jesus und die Politik seiner Zeit, wir merken, Jesus lässt sich nicht auf diese politische Dimension ein. Er ist nicht bereit, sich dafür vor den Karren spannen zu lassen, dass er eine politische Bewegung anführt. Er ist nicht bereit, einen politischen Aufstand anzuregen, sondern er will eigentlich veränderte Herzen. Das ist meine Meinung. Darauf werden wir gleich noch kommen. Aber die Aussage von Jesus lautet ja, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und gebt Gott, was Gott gehört. Und tatsächlich, ich meine, die Münzen, die haben dem Kaiser gehört, die hat er ausgegeben. Da war sein Bild drauf. Und Geschichte der christlichen Kirche wurde immer wieder darauf verwiesen, dass es legitim ist, dass es eine Obrigkeit gibt, dass es rechtens ist, dass Gesetze festgelegt werden, in welchem System auch immer. Dass es die Herrscher eine Verantwortung haben. In Römer 13 heißt es, dass die Obrigkeit zu Recht das Schwert trägt. Und gleichzeitig waren Christen nie immer nur ihrer Obrigkeit gegenüber loyal. Petrus sagt in der Apostelgeschichte, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Deswegen widersetzt sich Petrus dem Hohen Rat. Und deswegen haben auch die Christen in der damaligen Zeit sich geweigert, zum Beispiel dann, also in der neutestamentlichen Zeit zum Beispiel geweigert, dem Kaiser ein Opfer darzubringen. Die Kaiser haben sich ja als göttlich bezeichnet, es wurden Opfer dargebracht, dem göttlichen Kaiser, und da haben sich die Christen nicht dran beteiligt und sind dafür in den Zirkus gegangen. sind dafür hingerichtet worden, sind dafür verfolgt worden. Also das Christentum war in gewisser Weise unpolitisch, aber ist in gewisser Weise eben auch politisch. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns das an der Stelle auch vor Augen halten. Dass es Jesus nicht in erster Linie darum geht, ein politisches Königreich aufzubauen. Jesus hat ja von einem Königreich gesprochen. Er hat gesagt, das Reich Gottes ist nahe mit mir. Kehrt um, glaubt Gott, werdet Teil von meiner Herrschaft, unterstellt euch meiner Herrschaft, tut meinen Willen, gehorcht mir, verlasst euch auf mich, folgt meinem Weg. Das hat Jesus gefordert. Er hat nicht gesagt, ja, prüft es mal, sondern er hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Er hat gesagt, ich bin die Tür. Ich bin der gute Hirte. Ich bin der Weinstock. Das ist sein Anspruch. Und wir merken ja immer wieder, dass dieser Anspruch mit dem kollidiert, was die Menschen damals auf dem Herzen hatten. Jetzt hatten die so gut sich eingerichtet und hatten ihre Privilegien sich erarbeitet. Oder der Hohe Rat, der musste mit dem Prokurator auskommen, gleichzeitig auch mit dem Volk. Sie waren sozusagen die Gerichtsbarkeit, Todesstrafen durften sie nicht verhängen, aber ansonsten durften die Juden weiterhin ihre religiösen Gottesdienste feiern. Es wurde auch, der Tempelgottesdienst wurde nicht abgeschafft, das hat Kaiser Augustus schon geregelt, dass sie weiterhin ihre Opfer darbringen dürfen. In den Synagogen durfte man sich treffen. Im übrigen Römischen Reich gab es ein Vereinverbot. Man hat nicht von Anfang an die Kaisersteuer bezahlt. Es war legitim, dass man Geld dem Tempel abliefert. Also der römische Kaiser, der Augustus, der hat ja das erste römische Weltreich, wenn ich es richtig weiß, zumindest unter seiner Fuchtel dann begründet. Und das war ein intelligenter Mann. Der hat damals schon den Juden gewisse Privilegien zugestanden. Und diese Privilegien, darüber haben sie sich auch gefreut, die haben sie auch ausgenutzt. Und deswegen war der Hohe Rat auch so wichtig, deswegen waren sie diejenigen, die auch für Ordnung und für Ruhe sorgen mussten. Sie wussten dann immer und das steckt ja gegenüber dem Prokurator, damals Pontius Pilatus, dann auch Rechenschaft ablegen, wenn was war, und den Kopf dafür hinhalten. Herodes war übrigens nicht zimperlich mit dem Hohen Rat. Der hat die ihm nicht gefallen haben, hat er gerade mal beseitigen lassen und hat die eingesetzt, also Herodes der Große, der Erste, hat die eingesetzt, die für ihn die richtigen waren. Aber er hat dann natürlich auch den Tempel ausgebaut, der große herodianische Tempel, das war alles Herodes der Große, Herodes der Erste, 4 vor Christus gestorben, der hat da für beides gesorgt, dass es eine gewisse Freiheit gab. Obwohl er selbst ja nur Halbjude war. Und das hat die geärgert im Hohen Rat. Dass es eine gewisse Freiheit Rom gegenüber gab. Und er hat auch gleichzeitig die Juden da unten unter seiner Ding gehalten. Und der Hohe Rat, der war angesehen. Oder? Und jetzt kommt Jesus. Räumt im Tempel auf. Sagt, ich bin der Weg. Ich bringe euch einen neuen Bund. Ich bringe euch eine neue Geschichte mit Gott. Ich erwarte von euch, dass ihr euch auf mich einlasst. Dass ihr eure politischen Ambitionen aufgebt. Und ich glaube, das ist auch, vielleicht haben wir keine politischen Ambitionen, aber wir haben ja politische Überzeugungen, politische Haltungen. Ich sage nicht, dass jeder Christ die gleiche Überzeugung haben muss. Aber ich glaube, dass wir als Christen dazu aufgerufen sind, unsere politischen Überzeugungen an dem zu prüfen, was Jesus will, was Jesus sagt. Dass wir als Christen dazu aufgerufen sind, für das einzustehen in unserer Gesellschaft, auch politisch, was Gott will, was Gott wichtig ist. Dass wir auch bereit sein müssen, unsere eigenen heiligen Kühe zu überdenken. Manchmal haben wir ja politische Überzeugungen und merken vielleicht erst im Laufe der Zeit, ist das überhaupt mit Jesus vereinbar? Und ich finde es immer wieder gut zu merken, dass es Christen in der Politik gibt. Ich glaube, für mich als Pastor ist es nicht Aufgabe, Politik zu betreiben. Dagegen wehre ich mich immer. Ich wehre mich auch dagegen, dass man nur eine Partei in der Gemeinde unterstützen würde. Das ist ja bei uns auch so, dass ich genau weiß, dass es unterschiedliche politische Ansichten gibt und das ist auch legitim. Aber wichtig ist, dass wir auch als Christen, wenn wir in die Politik gehen, nach Gottes Willen fragen. Aber auch die anerkennen, die Macht haben, denn sie sind von Gott eingesetzt und sie haben eine gewisse Verantwortung von Gott. Ich glaube, aus dem Punkt über Jesus und die Politik seiner Zeit können wir auch für unsere Zeit einiges lernen. Ich glaube nicht, dass es für uns als Gemeinde nur darum geht, unsere Vorstellungen politisch zu verwirklichen. Ich glaube, dass wir auf einer anderen Ebene arbeiten. Ich glaube, dass es bei uns eher um den zweiten Teil von dem geht, was Jesus da sagt. Und gebt Gott, was Gott gehört. Ich glaube, dass die Gemeinde Jesu die ein sichtbares Bild von Gottes Herrschaft ist. Der Raum ist, wo deutlich wird, was es heißt, Gott Gott sein zu lassen. Und Jesus hat gesagt, nehmt diese Münze und schaut, was für ein Bild drauf ist. Im Alten Testament lesen wir, ganz am Anfang vom ersten Buch Mose, dass der Mensch nach Gottes Ebenbild geschaffen wurde. Jetzt ist ja die Frage, was heißt denn das, was Jesus hier sagt für uns? Was meint er denn damit? Was heißt es denn, Gott geben, was Gott gehört? Wenn wir Gottes Ebenbild sind, dann wäre doch die Logik von diesem Satz, dass wir uns Gott hingeben. Und ich glaube, deswegen ist das, was Jesus hier sagt, kein Ja und Nein, sondern ein Ja, Aber. Er sagt, letztlich seid ihr Gott verantwortlich. Letztlich seid ihr Gott verpflichtet mit eurem Leben. Letztlich geht es darum, dass ihr bereit seid, euer Herz von dem prägen zu lassen, was Gott will. Und er hat den Leuten ja deutlich gesagt, eure politische Vision ist nicht meine politische Vision. Ich habe eine andere Vision, aber ich komme von Gott. Und wenn ihr euch gegen mich stellt, stellt ihr euch gegen Gott. Das hat er ihnen in der Geschichte vorher gesagt. Vielleicht erinnert ihr euch, der Weinberg, den der Weinbergbesitzer angelegt hat, verpachtet hat und wollte dann den Ertrag abholen und hat immer wieder Diener gesendet und die wurden entweder verprügelt, letzten Sonntag habe ich verdroschen gesagt, weiß nicht, ob das jeder versteht, verprügelt, vermöbelt, haben eins auf die Rübe bekommen oder getötet. Am Ende schickt der Weinbergbesitzer seinen Sohn und dann sagen die Pächter, jetzt müssen wir den Sohn umbringen und dann gehört zu uns. Und Jesus offenbart hier, was im Herz der Leute vorgeht, auch der Leute, die da stehen und mit ihm diskutieren. Aber er fordert sie eigentlich dazu auf, hört auf, mit eurem Herzen gegen mich zu rebellieren, sondern seid bereit, meinen Willen zu tun. Und sie sind nicht dazu bereit und der Konflikt spitzt sich zu. Wir werden dann sehen bei den nächsten Predigten, die ich über Markus halte, dass es immer wieder so Fragen gibt, dass es noch theologische Diskussionen gibt. Heute sind wir eher auf dem politischen Feld. Ich finde, Jesus ermutigt uns dazu, und auch das ganze Neue Testament, auch im politischen Bereich unsere Stimme zu erheben. Aber er sagt, letztlich seid ihr Gott verantwortlich. Und deswegen ich habe meine drei Punkte heute Morgen gar nicht genannt. Gell? Mein erster Punkt war eigentlich Jesus und die Politik seiner Zeit. War die ganze Erklärung. Mein zweiter Punkt, Christen und die Politik ihrer Zeit. Also was uns angeht. Und der dritte Punkt ist Christen und der Herr der Zeit. Und das ist das, wovon Jesus hier spricht. Gebt Gott, was Gott gehört. Und ich glaube, wir als Christen, wir sollten da ein Vorbild sein. Nicht nur in der Art und Weise, ob wir jetzt am Sonntag in Gottesdienst gehen, sondern auch, wie wir am Montag zu Hause mit unserer Frau umgehen. Oder wie wir am Mittwoch mit dem Besitzer der Straße umgehen. Oder wie wir mit politischen Fragen umgehen. Oder wie wir mit Geld umgehen. Mich hat jemand angesprochen, hat gemeint, so das Geld, das überrascht sie, dass wir da nie drüber reden und dass bei uns auch nie darauf hingewiesen wird, wie das mit dem Geld funktioniert. Und dass es ja eher untypisch ist. Und ich bin eigentlich froh, dass es untypisch ist, dass wir nicht ständig mit der Tür ins Haus fallen. Aber ich finde es trotzdem legitim, dass wir mal sagen, ja klar, wir leben als Gemeinde von Spenden. Und auch wenn der Kaffee draußen gratis ist, und das finde ich wichtig, weil eigentlich sind wir ja Gastgeber und gastfreundlich und manchmal steht ein Sparschwein da, manchmal steht kein Sparschwein da. Natürlich werden die Sachen von unseren Spendern bezahlt. Und natürlich, wenn du der Meinung bist, dass das, was wir hier tun, wertvoll ist, dann glaube ich, dass und es dir auch wichtig ist, was hier geschieht, dann glaube ich, dass Gott dich bittet, einen Teil des Geldes, was er dir zur Verfügung stellt, ihm wieder zur Verfügung zu stellen. Dass er dich einlädt, mit deinem Geld das zu fördern, was hier geschieht. Und das heißt ja nicht immer, dass man alles eins zu eins so machen muss, wie man es sich dann wie es sich der einzelne Spender vorstellt. Da bin ich echt froh. Eines unserer Prinzipien ist es ja, und das ist vielleicht auch wichtig, dass man das weiß, ich als Pastor, ich weiß überhaupt nicht, wer wie viel Geld spendet. Und das will ich auch gar nicht wissen. Wenn mir jemand gegenüber sitzt und mir was sagt, vielleicht auch Kritik übt, dann möchte ich eigentlich, was ja wichtig und gut ist, dann möchte ich nicht wissen, ob das jetzt ein Großspender ist oder ein Kleinspender. Das spielt für mich keine Rolle. Mein Auftrag ist es euch, im Auftrag Gottes zu dienen. Über unsere Buchhaltung wissen nur Jonas und Sandra Bescheid, weil die im Finanzteam sind und Einblick hat einmal im Jahr das Revisionsteam. Mehr läuft da nicht, ich habe da keinen Einblick. Und mir ist es wichtig, dass wir, als spendenfinanziertes Team, und auch ich lebe von Spenden, das sage ich den Leuten immer wieder, und die kriegen dann große Augen und sagen, ja was? Und das funktioniert? Und ich finde, ja, das funktioniert. Und das ist cool. Dass es Leute gibt, die sagen, ich glaube, hier will Gott noch Geschichte schreiben. Hier will Gott Menschen verändern. Hier will Gott mit seiner Liebe und Gnade Menschenleben prägen. In die Gemeinschaft investiere ich mich. Mit Zeit, mit Weisheit, mit Kraft, mit Verzicht, mit Freundlichkeit, mit meiner Meinung, mit Kritik, mit Demut, mit Tatkraft, mit Geld, mit Gesang, mit Kinderhüti. Ihr wisst es selber, der Sonntagmorgen, den könnte ich gar nicht alleine schmeißen. Und ich glaube, dass dieser Text uns heute Morgen neu daran erinnert, dass Gott um unser Herz ringt. Und ich glaube, dass es auch für uns eine wichtige Erinnerung daran ist, dass Gemeinde nicht der Ort ist, wo wir unsere Vorstellungen von Kirche, unsere ganz privaten, persönlichen Vorstellungen von Kirche, verwirklichen und durchdrücken. Sondern dass Gemeinde der Ort ist, den Gott geschaffen hat, damit die Menschen in dieser Welt einen Landeplatz haben, um ihn kennenzulernen. Gottesdienste sind Landeplätze. Landeplätze vor Gottes Thron. Die Möglichkeit, Gott neu kennenzulernen. Die Möglichkeit, die eigene Vorstellung von Gott auf den Prüfstand zu stellen. Die Möglichkeit, sich ermutigen zu lassen in den Wirren des Alltags, als Familie, als Single, als Rentner, als Witwer, als Geschiedener, wenn man kaputt ist. Die Gemeinschaft mit anderen Menschen zu suchen, die selbst erlebt haben, wie Gott ist. Und Jesus ringt um dein Herz, dass du Teil dieser Gemeinschaft wirst. Dass du dazu beiträgst, dass er das tun kann, was er möchte in dieser Region. Und deswegen ist auch die eigentliche Kernfrage, die ich mir immer wieder stelle, nicht, wie gut ist der Gottesdienst, sondern die eigentliche Kernfrage, die ich mir stelle, ist, wie können wir anderen Menschen von Jesus erzählen? Die eigentliche Kernfrage ist nicht, und manchmal kommt man ja in das Fahrwasser, dass man auch denkt, oh, ich darf nichts falsch machen. Aber ich mache mir wirklich wenig Gedanken darüber, ob ich jetzt alles richtig mache. Sondern ich mache mir mehr Gedanken darüber, wie können die Menschen, die der Kirche den Rücken gekehrt haben, die schon gar nicht hier landen, wie können die einen neuen Anlauf bekommen, hierher zu kommen? Wie können Leute, die Besitzer einer Straße sind und die am laufenden Meter Anzeigen schreiben und von dem Geld gar nicht selber profitieren, weil soweit ich weiß, geht's an die Staatskasse. Wie wären die überhaupt bereit, Jesus kennenzulernen, Jesus zuzuhören? Unsere Gottesdienste, unsere Gemeinde muss doch ein Landeplatz sein. Wenn solche Leute sich schon nicht mal durch unsere Türe trauen, deswegen bin ich der Meinung, hört, also nicht nur eurem eigenen Geldbeutel zuliebe, aber falsch parken ist, glaube ich, nicht einladend für die Person. Vielleicht ist es vergebens, okay. Aber für uns ist das richtig parken auch nicht so dramatisch. Versteht, das ist ein Beispiel. Andere Beispiele, wie können Leute, die eben aus meinem Studium mit Landeskirchlern, mit Reformierten Diskussionen gehabt da um den Talar, und ich habe dann gelernt, dass man sich linksrum, also mit der Herzenseite vom Altar wegdreht und nicht rechtsrum oder zum Altar hindreht, ich weiß nicht mehr genau wie. Und irgendwann habe ich einfach gedacht, Leute, das ist keine Sprache, die Leute noch sprechen. Jemand, der normal in den Gottesdienst kommt, der versteht nicht, warum ein Priester das Gebet mit dem Rücken zur Gemeinde spricht. Die traditionelle liturgische Sprache, und das geschieht übrigens nicht nur in der katholischen Kirche, sondern auch in der württembergischen Landeskirche, wo ich zum Teil ausgebildet wurde. Die Idee, die dahinter steckt, ist, dass der Pfarrer und die Gemeinde eine Einheit sind und gemeinsam vor den Thron Gottes treten. Aber das ist eine Symbolsprache, die niemand mehr versteht. Und ich habe mich immer dagegen gewehrt und habe gesagt, das ist eine Sprache, die kann ich nicht sprechen, weil das ist eigentlich unfreundlich, wenn ich jemand den Rücken zukehre in unserer Gesellschaft. Und so gibt es immer wieder Punkte, wo ich merke, Wir sind so betriebsblind, ich bin sicher, das gibt's auch bei uns, das gibt's auch bei mir. Dass wir so betriebsblind sind und denken, ist doch alles wunderbar, jetzt können die Leute kommen, und sie kommen nicht, weil keine Parkplätze frei sind. Steht da, ob jemand am Sonntagmorgen kommt, der braucht doch einen Parkplatz. Und wenn der einen Parkplatz findet oder auf der falschen Seite parkiert und eine Buße bekommt, dann weiß ich nicht, ob der wiederkommt. Versteht ihr? Und ich glaube, unser Auftrag ist es wirklich, Menschen zu ermöglichen, überhaupt Jesus kennenzulernen, neu sein Leben kennenzulernen, Geschichten von ihm zu hören. Es geht doch mehr darum, dass, und das heißt ja Jüngerschaft. Jesus hat gesagt, geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern alle Völker. Und wenn ich das tue, dann werde ich ja selber zum Jünger. Aber wenn ich es nicht tue, zu anderen Leuten gehen, dann werde ich nicht Jünger, sondern dann werde ich Sitzer. Und wir sind dazu beauftragt zu gehen. Und ich glaube, Jesus ringt um unser Herz in einer anderen Weise, wie er um die Herzen der Menschen damals gerungen hat. Aber er ringt darum, dass wir Gott Gott sein lassen. Über all dem, was wir erleben, über all dem, was wir erfahren, über all dem, was wir meinen, über all den Schmerz, über all die Weisheit, über unsere Zeit, möchte er Gott sein. Und deswegen ist es nicht nur eine spannende Geschichte aus der Zeit des Neuen Testamentes mit politischem Hintergrundwissen, sondern es ist die Geschichte um dein Herz. Und Jesus sagt, gib dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Und gebt Gott, was Gott gehört. Und das ist die Einladung heute Morgen. Jesus ringt um dein Herz. Wir werden jetzt einige Lieder miteinander singen, wo wir Antwort geben können. Es ist nicht kompliziert, zu Jesus zu kommen. Und wir können an den Punkten, wo wir merken, unser Herz schlägt vielleicht nicht im gleichen Takt und Rhythmus wie Jesus. Geht es vielleicht gar nicht nur so sehr darum, dass wir zu seinem Thron kommen, dass wir nah bei ihm sind, sondern dass er nah bei uns ist. Dass wir ihn einlassen. Und wenn wir unsicher sind, dann können wir Jesus ja fragen, was ist denn eigentlich richtig jetzt in der Situation? Und diese Lieder sind eine Einladung dazu, still zu werden. Und von ganzem Herzen zu sagen, Jesus, Ich bin daran interessiert, dass du mein Herz prägst. Mit deinem Willen, mit deinen Plänen, mit deiner Absicht. Und ich bin bereit, auf dich zu hören und das auch loszulassen, was ich vielleicht fälschlicherweise festhalte. Und ich will am Richtigen festhalten. Diese Lieder festhalten und loslassen kann eine Form von Anbetung sein. Und das wollen wir tun mit diesen Liedern. Jesus ehren.